10, 12. Der Menschenrechte-Podcast des Fritz-Bauer-Forums.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 10, 12, dem Menschenrechte-Podcast des Fritz-Bauer-Forums. Ich freue mich sehr, Helena Steinhaus begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen.
Hallo.
So, Gründerin und Geschäftsführerin von Sanktionsfrei e.V. in Berlin. Eine Organisation, die seit 2015 Menschen unterstützt, die Sanktionen ausgesetzt sind. Bevor wir über sanktionsfrei sprechen, sprechen wir mal kurz über Sanktionen. Viele von uns denken an Putin und Ölkäufe. Dabei sind Sanktionen etwas, was wahrscheinlich Millionen Menschen in diesem Land alltäglich belastet. Was sind die Sanktionen, um die Sie sich kümmern?
Wir sprechen hier von Sanktionen bzw. Leistungsminderungen im SGB II. Die erfolgen, wenn man sozusagen einer Mitwirkungspflicht nicht nachkommt vom Jobcenter. Das heißt, es betrifft vor allem Menschen, die Bürgergeld beziehen. Es gibt aber tatsächlich auch Sanktionen im Arbeitslosengeld I. Und das bedeutet dann, dass wenn man zum Beispiel zu einem Termin nicht geht oder eine Maßnahme nicht annimmt oder nicht genügend Bewerbungen schreibt, solche Sachen sind das, dass von dem Regelsatz ein bestimmter Betrag abgezogen wird. Also zurzeit sind das erstmal 10% oder bei einer Maßnahme oder einer abgelehnten Arbeit 30% des Regelsatzes. Und damit lebt man dann halt unterhalb des Existenzminimums und das Existenzminimum ist eh schon sehr wenig Geld. Also das sind die Sanktionen oder Leistungsminderungen, von denen wir bei Sanktionsfrei sprechen. Wir kümmern uns aber auch um alle anderen Bereiche, weswegen im Jobcenter Gelder abgezogen werden. Also das ist leider nicht getan mit Sanktionen, sondern tatsächlich sind die nur die Spitze des Eisbergs und es ist viel vielfältiger.
Jetzt haben Sie Sanktionsfrei gegründet, den Verein, um gegen genau das zu kämpfen. Jeder gute Superheld hat seine Origin-Story, wie wir aus den Comics wissen. Was hat Sie zu diesem Thema gebracht und was hat Ihnen gesagt, da müssen wir kämpfen?
Also ich muss sagen, es wird total gerne von den Medien so hergeleitet, als hätte ich selber als Betroffene irgendwann das Gefühl entwickelt, das jetzt unbedingt sozusagen zu meiner Passion zu machen. Ich kann die Geschichte nicht ganz so bestätigen, sondern tatsächlich ist es mehr oder weniger Zufall gewesen, dass ich in Kontakt gekommen bin mit den Leuten von dem Verein Mein Grundeinkommen, die damals angefangen haben, Grundeinkommen auszuzahlen an Menschen und sich auch dann mit dem SGB II, also Sanktionen, Hartz IV und so weiter auseinanderzusetzen. Und wir haben uns kennengelernt und politisch ausgetauscht. Und ich hatte eben in meinem Umfeld auch Menschen, die Hartz IV bezogen haben, von Sanktionen betroffen waren. Und zu dem Zeit eine zentrale Person war Inge Hannemann. Und mit ihr haben wir uns dann zusammengetan und dann habe ich den Verein formal gegründet mit ein paar anderen und habe eigentlich erst im Laufe der Arbeit bemerkt, wie stark ich damit auf eine Art verbunden bin durch meine Vergangenheit. Das muss ich so sagen. Also es war so, dass meine Mutter eine Zeit lang Hartz IV bekommen hat und dass ich auch nach dem Studium kurzzeitig Hartz IV bekommen habe. Aber mir war das nicht eine kausale Kette irgendwie. Also so habe ich das tatsächlich nicht wahrgenommen.
Aber gibt es heute trotzdem Dinge, wo Sie das Gefühl haben, Sie können vielleicht Situationen besser verstehen, weil Sie es schon mal erlebt haben?
Natürlich, das ist auf jeden Fall so. Also ich denke, es ist hilfreich, selber in Armut gelebt zu haben oder also um sich den Kampf vorstellen zu können. Aber es ist auch nicht notwendig. Also ich glaube nicht, dass man das selber erlebt haben muss, um da empathisch sein zu können oder um Existenzkampf so im Allgemeinen sich vorstellen zu können. Da gibt es sehr viele Menschen, die können das sehr gut, auch wenn die selber noch nie sowas erlebt haben. Weil es gibt ja tatsächlich viele Menschen in Deutschland, die einfach immer weich gebettet waren, sage ich mal. Und das gönne ich den Menschen auch. genau, aber es hilft mir natürlich,
aber
ich bin auch so empathisch.
Wir wollen auch niemandem Empathie absprechen, aber ist das tatsächlich so ein bisschen ein Grundproblem, dass wir es zum Beispiel im Deutschen Bundestag ja mit sehr vielen Menschen zu tun haben, die eben diese Erfahrung wahrscheinlich nie gemacht haben?
Ja, also das ist, wir haben ja im Bundestag ein Repräsentationsproblem. Die meisten Abgeordneten im Bundestag kommen eher aus einer gesellschaftlichen Schicht, in der es Geld gibt. Wir haben ja auch, glaube ich, eine sehr hohe Anzahl an JuristInnen zum Beispiel im Bundestag. Und es ist ja erwiesen, dass PolitikerInnen viel mehr die Belange durchsetzen von höher Vermögenden, sage ich mal, oder von Menschen mit hohen Einkommen, als von Menschen mit niedrigen Einkommen. Und man geht davon aus, dass das daran liegt, dass denen die Themen einfach näher sind. Also die haben halt, es ist, ja, damit eine stärkere Berührungskraft, sage ich mal. Und dann gibt es ja aber noch dazu vor allem ganz enorme Lobbyarbeit von Menschen, die reich sind, und zwar wirklich reich. Und da reden wir nicht nur von Einkommensreichtum, sondern von Vermögen, was diese Leute haben und die sich dann organisieren in Stiftungen, zum Beispiel Familienunternehmen, und die ja ganz gezielt die Abgeordneten beeinflussen. Das kann man nicht anders sagen. Und so eine Lobby haben die Armen nicht, das ist einfach so.
Weil sie auch das Geld natürlich nicht haben, um es da reinzustecken, kommt daher möglicherweise auch diese Rhetorik, die wir erleben. Also Sanktionen ist ja noch ein beschönigender Begriff, aber es wird wahnsinnig viel von Missbrauch geredet, wenn wir früher über Hartz IV, heute über das Bürgergeld sprechen, über die fehlende Motivation, über fehlende Mitwirkung und so weiter. Das heißt, wir haben da schon eine sehr abwertende Rhetorik.
Ja, und das Interessante ist, dass die sich gar nicht mit Zahlen belegen lässt. Also natürlich gibt es Einzelfälle, wo jemand keinen Bock hat, wo jemand auch mal Sozialleistungsbetrug begangen hat. Aber tatsächlich ist bei Sozialleistungsbetrug häufig so, dass der aus Unwissenheit passiert. Also ja, jemand hat, was weiß ich, ein Nebenkostenguthaben nicht angegeben beim Jobcenter oder zu spät. Und dann hat eine Überzahlung stattgefunden und dann gibt es ein Ordnungswidrigkeitsverfahren, da werden Bußgelder verhängt. Und selbst wenn man dieses Geld zurückgezahlt hat, muss man eben auch noch ein Bußgeld on top zahlen und am besten sich einen Strafrechtsanwalt organisieren, das, was viele Leute natürlich nicht können. Also so, das ist das eine. Und dann gibt es aber ja zum Beispiel Steuerbetrug. Und Steuerbetrug findet in sehr, sehr hohem Maße statt. Also wir haben Sozialbetrug, eine Summe von 260 Millionen Euro im Jahr. Wo eben Bagatellen drunter fallen und eben Versehen, ganz viele Versehen. Und dann haben wir Steuerhinterziehung, wo das Netzwerk Steuergerechtigkeit davon ausgeht, dass bis zu 200 Milliarden Euro im Jahr durch Steuerhinterziehung und aggressive Steuervermeidung, durch Schlupflöcher, die überreichen, sage ich mal, gebastelt wurden, entstehen. Und da finde ich einen ganz interessanten, sage ich mal, Disconnect in der Gesellschaft. Also man spricht so viel über Sozialbetrug und über die faulen Leute, die den Staat ausnehmen. Dabei muss man sagen, dass ganz andere Leute dem Staat wesentlich mehr schaden und man müsste viel mehr Energie da reingeben. Ja, zum Beispiel diese Steuerhinterziehung und auch die ungerechte Steuergestaltung zu beenden.
Wir erleben aber da sehr zögerliche Aufklärung beim Thema Cum-Ex und so weiter und dann lieber doch ein Schauen auf die Ärmsten, ob man denen noch irgendetwas in die Schuhe schieben kann. Jetzt sind wir schon mittendrin im Thema. Nochmal zurück zu Ihrem Verein, Sanktionsfrei e.V. Sie unterstützen auf unterschiedlichen Ebenen. Wie genau müssen wir uns Ihre Arbeit vorstellen?
Genau, wir machen Einzelfallhilfe. Tatsächlich, also die Menschen können sich an uns wenden mit unterschiedlichsten Problemen, die sie mit dem Jobcenter haben. Zum Beispiel, wenn eine Sanktion ergeht, aber auch wenn eine Miete nicht voll übernommen wird, wenn ein Kautionsdarlehen abgelehnt wird, wenn ein Darlehen für einen Kühlschrank, ein Herd, eine Waschmaschine abgelehnt wird, wenn ein Umzug nicht bewilligt wird, solche Sachen, tausend Sachen. Oder wenn, was wir ganz viel haben, wenn Leistungen plötzlich eingestellt werden, dann entstehen akute Zahlungslücken bei diesen Menschen und die sind extrem existenzgefährdend, weil die meisten Menschen im Bürgergeld überhaupt keine Rücklagen haben, um auszugleichen, wenn eine Miete nicht gezahlt wird oder so, ne? Und da kann man uns schreiben, wir gucken uns das an, ob wir juristisch was machen können und oder ob wir durch Überweisung eines bestimmten Betrags erstmal die Situation lindern können. Weil zum Beispiel bei Sanktionen ist es so, ein Widerspruch gegen eine solche Sanktion hat keine aufschiebende Wirkung. Das ist aufschiebende Wirkung hat eigentlich alles. Also zum Beispiel, wenn ich einen Steuerbescheid bekomme und ich habe eine hohe Rückforderung und die stimmt aber gar nicht, dann kann ich sagen, hey, der Bescheid stimmt nicht. Und dann muss ich das erstmal nicht zahlen, sondern dann habe ich eine bestimmte Zeit, erstmal nachzuweisen, dass das nicht stimmt und muss das nicht zahlen, weil das würde mich ja finanziell ruinieren. Und genauso ist es ja auch bei Sanktionen, ne? Und komischerweise, bei den Allerärmsten, beim Existenzminimum gibt es keine aufschiebende Wirkung für Sanktionen oder andere solche Bescheide. Und deswegen überweisen wir sofort das Geld, um eben zu verhindern, dass die Leute noch tiefer unter das Existenzminimum rutschen oder gar ihre Wohnung verlieren und so weiter. Ne? Also ganz viel wirklich dreht sich um das Allernötigste. Es geht um Essen, es geht ums Wohnen, es geht um Strom, so. Genau, und das sind sozusagen, das ist die Einzelfallhilfe, wo AnwältInnen und Geld eine zentrale Rolle spielen. Und dann machen wir natürlich ganz stark Öffentlichkeitsarbeit und auch Lobbyarbeit, wie man es so schön nennt, ne? Nur dass wir nicht so reich ausgestattet sind wie die Stiftung Familienunternehmen.
Sie haben also noch kein repräsentatives Haus neben dem Brandenburger Tor gekauft dafür oder
noch gut. Noch nicht.
Aber ist vielleicht die Frage,
davor, ja, am Pariserplatz, wir sind
ist vielleicht die Frage, ob das so der sinnvollste Einsatz des Geldes ist. Aber ich würde gerne nochmal auf den Punkt Existenzminimum kommen. Wenn ich im Lateinunterricht richtig aufgepasst habe, müsste das ja eigentlich, und so wird es uns ja auch normalerweise verkauft, das ist doch eigentlich die unterste, wie heißt das, die SPD hat immer gerne Haltelinien, die unterste Linie. Das heißt, wir haben ein System, wo Menschen sehenden Auges quasi in eine Situation gebracht werden, wo sie ihre Existenz nicht mehr sichern können, in einem der reichsten Länder Europas. Ist das gewollt oder ist das ein Webfehler im System?
Also eigentlich Existenzminimum müsste ja bedeuten, dass man es nicht weiter kürzen kann. Aus verschiedenen Gründen sind diese Kürzungen möglich. Das hat mit Hartz IV angefangen, dass eben die Sanktionen ganz stark verschärft wurden, diese Kürzungsmöglichkeiten mit dem Bürgergeld und auch weil dem ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts vorausgegangen war, wurden die Sanktionen etwas abgemildert. Das war wirklich ein sehr positives und überraschendes Urteil. Also es durften seit 2019 noch maximal 30% des Regelsatzes gekürzt werden, also ungefähr 150 Euro im Monat. Das ist immer noch viel, aber das ist eben nicht mehr 60% oder 100%, wie es zu Hartz-IV-Zeiten Standard war. Dann gab es ein kleines Schlupfloch im Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Es dürfen jetzt seit fast 2 Jahren auch wieder 100% entzogen werden, wenn man zum zweiten Mal eine Arbeit ablehnt. Das heißt, es gibt wirklich starke Sanktionen beim Bürgergeld. Es gibt aber auch Zahlen, die belegen, dass diese Sanktionen fast nie verhängt werden, weil es einfach fast niemanden gibt, der eine Arbeit zum zweiten Mal ablehnt. Ja, also dieses Ganze, was wir in den Medien ganz viel hatten, die Totalverweigerer und dass man deswegen das System noch immer weiter verschärfen muss, das stimmt nicht. Das sind Luftnummern. Whataboutism sagt man auch. Da wird einem über ein Thema geredet, damit man über andere Themen lieber nicht spricht. Und das ist eine ganz zentrale Funktion des Bürgergelds.
Sie haben das, glaube ich, mal ein System der Angst genannt. Ist das genau das? Also wenn Sie sagen, niemand lehnt einen Job zum zweiten Mal ab, dann ja nicht, weil das der perfekte Job ist, sondern weil ich weiß, was dann droht, oder?
Genau, einerseits, weil man weiß, was einem droht. Andererseits auch natürlich, weil es vielleicht ein Job ist, den man machen kann und will. Die wenigsten warten auf ihren Traumjob. Also man kann jetzt auch nicht den Leuten die absolut horrenden Ansprüche unterstellen, ne? Viele sind durchaus bereit, erstmal Jobs zu machen, die vielleicht nicht so toll bezahlt sind oder die vielleicht nicht ihnen entsprechen. Wenn jemand einen Job ablehnt, dann hat das meistens schon auch triftige Gründe. Aber sie werden vielleicht nicht anerkannt von den Jobcenter-Mitarbeitenden. Und diese Angst, die fängt ja schon viel vorher an. Also wenn man vielen Menschen spricht, die Bürgergeld beziehen, dann sagen sie, sie haben so lange gewartet wie möglich, um überhaupt Bürgergeld zu beantragen oder bevor sie es beantragt haben, weil es ist eine Drohkulisse. Niemand will dahin. Und mir ging es früher auch so, als ich Bürgergeld beantragt habe, man musste mir das wirklich sagen. Es hat mir ein Freund gesagt, hey, du musst jetzt nicht deinen letzten Cent verbrauchen, bevor du das Bürgergeld oder Hartz IV, da war es damals, beantragst. Es ist dein Recht, du kannst das jetzt beantragen. Und es wäre mir so ferngelegen, das einfach so zu machen. Und so geht es fast allen. Und deswegen gibt es auch eine Dunkelziffer von Menschen, die eigentlich berechtigt sind, Bürgergeld zu beantragen. Man geht von mindestens 30% mehr Menschen aus, als die es ohnehin schon beziehen. Also die berechtigt sind, aber dieses Geld nicht in Anspruch nehmen, weil sie entweder sich schämen, weil sie zu bescheiden sind oder weil sie gar nicht wissen, dass es ihnen zusteht. Also über diese Zahl könnte man zum Beispiel auch viel mehr reden, als über diese angeblichen BetrügerInnen, ne, die da immer so gerne ins Feld geschoben werden.
Werden die deswegen ins Feld geschoben, weil die große Mehrheit der, ja, der Mitte in Deutschland eine Angst hat, die sie sich selber nicht zugibt, nämlich, dass sie auch nicht weit davon entfernt ist, selber auf solche Dinge angewiesen zu sein? Also ich glaube, ich habe das irgendwo bei Ihnen mal gelesen, wir sind dem Bürgergeldempfänger näher alle als dem Millionär.
Ja, genau, aber ich glaube, das ist nochmal eine andere Funktion. Also ja, die meisten Menschen, also was ich meinte ist, die meisten Menschen sind in Deutschland dem Bürgergeld oder vom Bürgergeld nur ein paar Schicksalsschläge entfernt. Ja, also wenn man zum Beispiel chronisch krank wird, wird man über kurz oder lang erstmal im Bürgergeld landen. Wenn es einen anderen Schicksalsschlag gibt, den man vielleicht nicht so einfach verkraftet oder auch wenn man gekündigt wird und nicht so schnell einen neuen Job findet. 1000 Gründe, weswegen man zeitweise dann Arbeitslosengeld glücklicherweise bekommt oder Krankengeld, aber dann kommt man in diese Grundsicherung. Und deswegen sind also die meisten Menschen, die jetzt nicht wirklich krasse Rücklagen haben, irgendwann zwangsläufig im Bürgergeld, wenn sie einen Schicksalsschlag erleiden. Und sie sind damit dem Bürgergeldbeziehenden wesentlich näher als dem Millionär. Und dann dieses Schreckgespenst Totalverweigerer oder diese faulen Leute im Bürgergeld immer so in die Mitte zu stellen, obwohl es dafür keine Datengrundlage gibt, das ist, glaube ich, ein ganz strategischer Move von interessengeleiteter Seite. Also ganz stark voran geht ja wirklich die CDU mit ihrem Bürgergeld-Bashing und die vertritt eben Leute, die davon profitieren, dass es Menschen gibt, die am Existenzminimum knapsen, die ja, die dazu gezwungen sind, Jobs anzunehmen, schlecht bezahlt und so weiter. Also es ist so, ja, es ist letztendlich einfach Klassenkampf. Man kann sich das ganz gut angucken, was zum Beispiel 2022 angefangen hat, als die Ampel dabei war, das Bürgergeld einzuführen. Da hat das gleichzeitig angefangen, dass die CDU, die Union, angefangen hat, eine Kampagne einfach ganz gezielt gegen dieses Bürgergeld zu fahren mit Falschaussagen. Zum Beispiel jemand, der arbeitet, hat am Ende genauso wenig wie jemand, der Bürgergeld bezieht, was de facto nicht stimmt. Und wo man dann auch eben nicht über die Höhe der Sozialleistung reden muss, sondern über den schlechten Lohn. Aber den schlechten Lohn, den zahlen eben Unternehmen, die sich von der CDU vertreten lassen. So, jetzt so ein bisschen verkürzt gesagt, ja?
Ja, jetzt ist die CDU inzwischen der große Partner in einer nicht ganz so großen Koalition. Übers Bürgergeld wird immer mal wieder weiter diskutiert. Erwarten Sie, dass es in die gute Richtung geht oder welche Richtung erwarten Sie?
Nein, also es wird jetzt eine ganz krasse Verschlechterung stattfinden mit der Grundsicherung, die eingeführt wird zum 1. Juli. Das Kabinett hat sie schon verabschiedet, aber jetzt befinden wir uns gerade mitten im Gesetzgebungsprozess. Es hat schon die erste Lesung im Bundestag stattgefunden. Da werden jetzt, finden jetzt noch weitere Termine statt und dann muss es eben verabschiedet werden. Und da wird es jetzt noch kleine Änderungen geben an dem Referentenentwurf, der schon vorliegt. Aber letztendlich können wir uns darauf einstellen, dass eben die Sanktionen enorm verschärft werden. Es werden 100% Sanktionen schon bei der allerersten Ablehnung einer Arbeit verhängt werden. Es werden 100% Sanktionen verhängt werden, wenn man zum dritten Mal einen Termin verpasst und dann fällt man beim vierten verpassten Termin raus aus dem System. Sowas versteht man nicht so einfach, wenn man sich damit nicht viel beschäftigt hat, warum das so hochproblematisch ist. Aber es gibt wahnsinnig viele Menschen in der Grundsicherung, die zum Beispiel psychisch krank sind oder suchtkrank, Psychosen, was auch immer, Depressionen, Leute, die es nicht schaffen, ihre Post zu öffnen, die nicht mitbekommen, dass sie Termine haben, die krank im Krankenhaus liegen, nicht die Jobcenter-Post bekommen und so weiter. Und die sich teilweise eben nicht innerhalb der angegebenen Zeit zurückmelden können und die dann 100% ihrer Leistung verlieren bis hin zu Kosten der Unterkunft, also Miete. Na, sowas findet jetzt schon statt, aber es ist immerhin noch rechtswidrig. Und jetzt soll das mit der Grundsicherung irgendwie legal werden, was völlig absurd ist, weil es auch dem Urteil widerspricht von 2019. Aber die werden andere Paragraphen anwenden, um das eben möglich zu machen, sodass sie jetzt nicht zumindest mehr oder weniger, was diese juristische Konstruktion betrifft, erstmal noch nicht gegen dieses Urteil sich wenden, was schon gesprochen wurde. Und es ist auch kein Trost, dass eventuell irgendwann das Bundesverfassungsgericht ein neues Urteil sprechen wird, weil es dauert Jahre, bis sowas verhandelt wird.
Sie bohren sehr dicke und harte Bretter. Trotzdem natürlich die Frage, man hat ja so ein Idealbild vor Augen. Wie müsste eine ein Bürgergeld, wie auch immer es heißt, wie müsste sozusagen ein soziales Sicherungssystem aussehen, damit es eben nicht eher ein Sanktionsinstrument oder ein Misstrauenssystem wird. Wie stellen Sie sich das vor?
Es müsste einen armutsfesten Regelsatz geben. Der Paritätische Gesamtverband zum Beispiel berechnet 813 Euro im Monat für eine Person. Bisher sind es 563 Euro im Monat. Und zu diesen 813 Euro kämen aber Stromkosten und Regelungen zu Haushaltswaren, weißer Ware, also Kühlschränke, Waschmaschine und so weiter. Dann müssten die Wohnkosten tatsächlich real übernommen werden. Das ist bei vielen nicht der Fall, weil es keine Wohnungen oder sehr wenige Wohnungen gibt, die das Jobcenter tatsächlich übernimmt. Es müsste natürlich sanktionsfrei sein, also ein Minimum bleiben. Und hinzu kommt aber natürlich auch ein Kulturwandel, erstens in den Jobcentern und zweitens in der Gesellschaft. Also den Menschen muss Respekt entgegengebracht werden und Augenhöhe. Wir müssen uns verdeutlichen, dass es 5,5 Millionen mehr oder weniger gibt in Deutschland, die Bürgergeld beziehen. Davon sind nur 1,8 Millionen als arbeitssuchend gemeldet. Der Rest dieser Menschen sind Kinder, Kranke, Menschen, die aufgrund von Erziehungs- oder Care-Arbeit komplett nicht dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen und so weiter. Ja? Also ganz klar, nur ein Drittel der Leute im Bürgergeld stehen im Arbeitsmarkt zur Verfügung. Das finde ich so krass, weil ja wirklich gegen diese Leute gehetzt wird ohne Ende und weil alle davon wirklich so in Armut gedrängt werden, politisch. Also alle leiden unter dieser Hetze und unter dieser kleinhaltenden Politik. Und dann diese 1,8 Millionen, die dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, davon haben fast alle Vermittlungshemmnisse. Vermittlungshemmnisse bedeuten, dass sie für den Arbeitsmarkt nicht besonders attraktiv sind und damit Schwierigkeiten haben, überhaupt einen Job zu finden. Also sie haben Kinder zum Beispiel oder haben Krankheiten, sind nur 3 Stunden am Tag arbeitsfähig oder leisten zusätzlich Care-Arbeit, sodass sie auch nur maximal einen Minijob machen können und so weiter. Also ich will sagen, ein gewisses Maß an Arbeitslosigkeit ist komplett normal in jedem Land. Und es ist normal, dass es Situationen gibt, in denen Menschen auch nicht Vollzeit arbeiten können. Ach, ich habe auch noch vergessen, es gibt ja fast 1 Million Aufstocker, also Leute, die zwar arbeiten, aber so schlecht bezahlt werden, dass sie mit dem Bürgergeld aufstocken müssen und so weiter. Also ich glaube, das wird so vergessen in der Debatte, dass die meisten Leute gar nicht die Möglichkeit haben, Zeiten aus dem System rauszukommen. Und deswegen unter anderem ist es eben so wichtig, dass man diesen Menschen ihre Würde zurückgibt und dass man diesen Menschen es erlaubt, ein Leben zu führen, dass sie eben nicht permanent in den Existenzkampf stürzt. Ne? Weil Armut bedeutet eben, sich wirklich jeden Tag und auch abends, wenn man schlafen geht, wenn man sich dann die Sorgen macht, zu überlegen, wie kriege ich die Woche rum? Wie kriege ich genug Essen in den Kühlschrank? Wie kann ich die Winterschuhe bezahlen? Wie kann ich meinem Kind eine Schultasche kaufen? Und so weiter und so fort. Das ist enormer Stress. Und dieses Potenzial müsste bei diesen Menschen endlich wieder freigesetzt werden.
Wenn unsere Hörerinnen und Hörer ihre Arbeit bei Sanktionsfrei e.V. unterstützen wollen, was können wir alle tun? Ein e.V. nimmt gerne Spenden entgegen, auf jeden Fall. Sie haben gesagt, wohin das Geld auch geht in Einzelfallhilfen. Was können wir noch tun?
Wenn man uns konkret unterstützen will, kann man uns in den sozialen Medien folgen, unseren Beiträgen Reichweite geben. Das hilft oft, zum Beispiel, wenn wir keine juristische Grundlage haben, eine Person zu unterstützen, dann kann öffentlicher Druck helfen. Damit haben wir schon Leute vor Obdachlosigkeit gerettet, weil einfach genug Leute geteilt haben, weil dadurch bestimmte Stellen keinen Bock hatten auf eben diese Öffentlichkeit und diesen Druck. Dann kann man zum Beispiel jetzt, was die Grundsicherungsreform betrifft, den Abgeordneten schreiben. Wir haben Mails dazu vorbereitet. Wenn man es googelt zum Beispiel, sanktionsfrei WE-Act Grundsicherung, dann kommt man irgendwie auf die Seite, wo man dann den eigenen Abgeordneten schreiben kann. Ist relativ einfach und den einfach mitteilen kann. Hey, das passiert nicht in meinem Namen. Ich stehe nicht dahinter. Auch wenn das die Grundsicherungsreform jetzt nicht unbedingt aufhalten wird, macht es einen Unterschied, wenn Abgeordnete dazu Nachrichten bekommen. Das ist so, das haben die mir selbst gesagt. Und dann kann man natürlich an uns spenden. Wir sind gemeinnützig, wir stellen auch Spendenquittungen aus und wir verteilen die Gelder so, wie das die Menschen von uns wünschen. Also entweder in den Solidartopf oder in die Vereinsarbeit. Und wenn das Geld in den Solitopf geht, dann unterstützt es die Menschen direkt. Aber wenn wir das Geld in die Vereinsarbeit bekommen, dann können wir noch mehr Menschen zuverlässig unterstützen, ist klar, ne? Weil die Arbeit macht sich auch nicht von selbst. Und wir freuen uns über jeden Betrag. Wir freuen uns über jede Unterstützung. Wir freuen uns, wenn die Menschen es schaffen, dafür Aufmerksamkeit zu schaffen oder Aufmerksamkeit frei zu machen bei sich selbst, weil diese Politik tatsächlich uns alle betrifft. Also wir können uns jetzt angucken, was zum Beispiel der CDU-Wirtschaftsverband gerade für Forderungen geäußert hat, dass nämlich Zahnarztbesuche privat bezahlt werden sollen, dass die Mütterrente nicht mehr ausgezahlt werden soll. Dafür soll aber der Spitzensteuersatz später greifen und die Unternehmenssteuer abgesenkt werden. Ne? Ich finde diese Forderung so interessant, weil die einfach klar macht, die meinen uns alle. Die wollen die Privilegien nur für sich selbst. Und alle, also erst ist der Sündenbock der Geflüchtete, dann der Arbeitslose, jetzt sind es alle gesetzlich Versicherten und Arbeitnehmenden. Sie nennen das Agenda für Arbeitnehmende, für Arbeitnehmer. Aber am Ende ist das eine Agenda für Reiche. Und die legen sich jetzt gerade mit 75 Millionen Menschen an, die nämlich alle gesetzlich versichert sind. Aber diese Bürgergeldpolitik und dieser Angriff auf die Rechte von Arbeitnehmenden, das hängt zusammen. Und da müssen wir uns ganz wirklich alle zusammen gegen Zähne zeigen, solange wir noch welche haben. Es ist echt so verrückt, was da passiert die ganze Zeit.
Wir merken, Sie stecken mitten in einem großen Kampf, gerade auch was das aktuelle Gesetzgebungsverfahren angeht. Umso mehr herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Helena Steinhaus, danke, dass Sie im Podcast waren.
Vielen Dank auch.
10.12, der Menschenrechte-Podcast des Fritz-Bauer-Forums. Mehr Informationen zu unserer Arbeit unter fritz-bauer-forum.de. Thank you.